Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Der Finanzvisier rockt im Jahr 2017. Wir hatten jetzt eine längere Pause und jetzt gehen wir ganz frisch ans Werk mit spannenden neuen Themen. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit dem Finanzvisier Albert Warnecke zusammen. Albert, ein herzliches Hallo nach Hamburg. Alles klar bei dir?
Ja, hallo Daniel. Danke, danke. Ja, alles klar. Wunderbar. Schon duster draußen. Genau das Richtige, um wieder podcastmäßig voll durchzustarten.
Ja, aber nicht nur das. Du hast in der Zwischenzeit auch den Running Gag ausgelöst sozusagen.
Ja, beerdigt.
Beerdigt. Genau, du hast dein Buch veröffentlicht. Vielleicht magst du da nochmal kurz was zu sagen.
Ja, ich bin jetzt ganz glücklich, dass das endlich vom Tisch ist. Mein Gott, das war, wie gesagt, ich hatte einen wunderbaren Lektor und eine ganz tolle Buchsetzerin. Wir haben das zu dritt dann doch noch kurz vor Weihnachten über die Zielgerade gezerrt. 440 Seiten, die Weisheit von 20 Jahren Börse und 50 Jahren Lebenserfahrung. Alles drin, als E-Book, als Druckbuch auf allen Kanälen zu haben. Und ich bin echt froh. Also ich bin super stolz auf der einen Seite, aber ich bin auch echt froh, dass es jetzt vorbei ist.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich kann das Buch auch nur empfehlen. Und ich meine, der Finanzvisier ist ja dafür bekannt, dass er sehr interessant und innovativ schreiben kann und nicht dieses langweilige Blabla. Und das Buch ist eben auch genauso. Und ich glaube, das ist für jeden Fan des Blogs bestens geeignet.
Ja, einer meiner Leser, die hier zurückgeschrieben haben, die haben ein Adjektiv bemüht, was man sonst eigentlich aus der Weinbranche kennt. Süffig.
Ja, okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir haben heute ein anderes Thema, das natürlich auch aus dem Finanzvisier-Kosmos kommt, aber auch aus dem Finanzrocker-Kosmos. Ah. Vielleicht magst du kurz mal vorstellen, worum es heute geht.
Ja, unser Vorstellungsspruch kommt von Christine Schiboller, einer deutschen Autorin, und sie sagt, Chaos erschaffen kann jeder Idiot. Die Sache mit der Ordnung hingegen braucht ein gut strukturiertes Gehirn und ein fröhliches Herz. Wir wollen uns ja beim Jahresanfangspodcast, bevor die guten Vorsätze ganz verpufft sind, uns dem Thema Depot aufräumen widmen. Das ist das große Thema der heutigen Sendung, ist es eben wieder die Leichen im Depot anzugehen.
Ja, und da hat ja jeder bestimmt irgendeine Anekdote zu erzählen, was er da für Leichen im Keller hatte oder immer noch hat. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen, bevor es losgeht. Aber wie gehabt, die Bewertung, und ich würde sagen, ich fange mal an mit dem fleißigen Zuhörer. Und er schreibt, informativ und unterhaltsam, euer Podcast ist toll, inzwischen habe ich alle Folgen gehört und bin ein größer Fan geworden. Gute Denkanregungen, locker aufbereitet, manchmal könntet ihr noch etwas mehr in die Tiefe gehen. Aber dazu gibt es ja noch die weitergehenden Tipps. Ein Manko von Folge 25, bei euch piepst es irgendwo, Rauchmelderbatterie austauschen. Viele Grüße, macht weiter so. Ja, Albert, die Batterie. Ich glaube, die hatten wir in zwei Folgen. In einer konnte ich sie rausschneiden, bei der anderen nicht. Aber gut, gehört halt dazu, ne? Aber vielen Dank für die Bewertung.
Jo, ich schließe mich an mit Alexander Oschatz. Unter der Überschrift jedes Mal ein informativer Genuss schreibt Alexander. Hallo Daniel und Albert. Seit dem ersten Podcast bin ich nun Stammhörer und verschlinge jede Folge. Die Themenauswahl und die gesetzten Schwerpunkte helfen mir persönlich sehr, eine eigene Meinung zu bilden. Macht weiter so. Als Anregung für einen der nächsten Podcast würde mich eine Beleuchtung der steuerlichen Änderung mit der neuen Gesetzgebung ab 2018 bei Fonds/ETFs interessieren. Viele Grüße, Alex. Ja, Alex, vielen Dank für deine tolle Bewertung. Und diese Steuergeschichte, da müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, bis sich der Staub noch mehr gelegt hat. Ich denke, das haben wir auch schon im Redaktionsplan, Daniel. Das wird auch auf jeden Fall irgendwann mal kommen.
Ja, definitiv. Aber jetzt haben wir erstmal die Ordnung im Depot. Und das ist ja, wie gesagt, ein sehr aktuelles Thema bei jedem. Und wenn ich mich so an meine Anfänge erinnere, da habe ich ganz viel unterschiedlichen Kram in mein Depot gepackt und irgendwann hatte ich sehr viel Kleinkram auch da drin. Und das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, was da für Kosten auch anfangen, gerade bei diesen normalen Fonds. Warum sollte man denn generell für Ordnung im Depot sorgen, Albert? Was ist so der Hintergrund?
Wie soll ich sagen, Ordnung im Depot, einfach, weil man den Überblick besser hat, weil man sieht, wo man was doppelt hat, weil man die Kosten besser im Griff hat und weil natürlich ein breit diversifiziertes Portfolio, ein breit Diversifiziertes Depot soll ja überschneidungsfrei sein. Man will bestimmte Schwerpunkte setzen. Man will aber auch keine Lücken haben. Also jetzt nehmen wir das einfach mal nur als Beispiel. Wenn ich einen ETF auf den MSCI World und einen auf den MSCI von den Schwellenländern habe, ne, dann bin ich ja praktisch ein Land, ist entweder ein Schwellenland oder ein Industrieland. Das heißt, wenn Korea ein Upgrade kriegt und von Schwellenland nach zu Industrieland geht, dann rollt es einfach einmal rum. Das heißt, dann habe ich hier schon mal letztendlich eine überschneidungsfreie, aber auch lückenlose Abdeckung des der gesamten Welt. Wenn du jetzt mit deinen Aktien da eine Investition aufbaust, dann hast du ja auch eine bestimmte Strategie. Dann willst du einfach bestimmte Bereiche prozentual abbilden, bestimmte Regionen oder bestimmte Branchen. Und man muss einfach gucken, ob letztendlich das jetzt so noch vom Depot abgebildet wird. Außerdem ist es natürlich so, die Ansprüche ans Depot ändern sich ja auch. Ja, so, ich sage, so ein Depot ist ja so ein bisschen wie ein Garten. Ne? Ich meine, es wächst, manches muss man einfach zurückschneiden. Das ist ja, das Rebalancing ist ja auch Ordnung im Depot, ja. Ja. Ne? Manchmal muss man halt auch die Notbremse ziehen, ne? Teures Unkraut rausreißen, den Dachfonds eben verkaufen, wenn man einfach feststellt, das war nix. Und man muss auch mal ganz ehrlich sein, mit den Jahren, mit dem Alter, mit der sich ändernden Situation vielleicht, man heiratet, man kriegt Kinder oder man wird eben alt und geht auf die Rente zu, da ändern sich ja auch eben die Ansprüche. Und im Garten ist das ja ähnlich, ja, da war die Blumenrabatte, war jahrzehntelang wunderschön, ja, aber jetzt macht's der Rücken nicht mehr mit, die Pflege fällt ihm immer schwerer, ja gut, dann muss da jetzt halt Rollrasen hin, fertig, ne? Und so ist das ja eben auch mit einem Depot, dann wird man halt eben Aktien verkaufen, vermehrt Anleihen oder Festgeld halten, aber man muss letztendlich, wenn man das Ganze sauber strukturiert hat, dann kann man diese ganzen strategischen Entscheidungen auch viel besser fällen, als wenn das so ein Produkthaufen ist. Um nochmal zu dir kurz zurückzukommen, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, der Kernsatz dieser Folge ist, ich kenne niemanden, aber wirklich niemanden, denn der von Anfang an wirklich das passende Depot hat. Das ist eine klassische Try-and-Error-Geschichte, ja. Man hühnert sich da so ran, weil am Anfang hat jeder, auch ich, ne, die Produkte gekauft, die mir aufgeschwatzt wurden. Entweder von den Fachleuten, ne, den Finanzberatern, den Bankern oder eben der einschlägigen Presse. Und man ist ja als Anfänger dann auch überfordert. Dann hat man, denkt man, das ist eine gute Idee. Ja, das scheint mir plausibel, das leuchtet mir ein. Das kaufe ich jetzt. Biotech wird's. Oder Wasser brauchen die Leute immer, ja. Und dann kommt man irgendwie dahinter, ja, man ändert seine Strategie, man wächst einfach, man iteriert sich da so ran. Und dann muss man sich halt einfach von den Altlasten mitleidlos trennen. Also es ist kein Zeichen von Dummheit oder Schwäche, wenn man sowas im Depot hat, sondern das ist einfach ein ganzen, das ist der Weltenlauf. So ist das. Oder kennst du irgendjemanden, der von Anfang an genau das jetzt von Anfang an im Depot hatte, was er oder sie jetzt im Depot hat?
Also ich persönlich kenne keinen, aber ich meine, die Leute, die jetzt mit dem ETF-Sparplan angefangen haben und auf die beiden Standards setzen, also MSCI World und Emerging Markets, die brauchen dann natürlich nicht viel ändern, aber
nein.
Normalerweise fängst du ja anders an und gerade wenn man jetzt die finanzpornografische Literatur liest, in der Euro gibt's ja immer so ein Heftchen mit die diversen Fonds und Fondsnoten. Da guckt man dann rein, dann sagt man, oh, das klingt ja alles gut, kaufe ich mal und dann kaufe ich hier noch was und da noch was und das war bei mir mit der Anfang neben diesen Bankverkaufsgeschichten.
Ja klar, dann dieses falsch verstandene Thema, ja, ich muss diese diversifizieren, also eben genau diesen, ne, ich kaufe hier viel Kleckerliskram, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort und dann bin ich ja gut diversifiziert und dann lernt man dazu und stellt fest, also wie soll ich sagen, abgesägte Schrotflinte ist nicht gleichbedeutend mit Diversifikation.
Nein, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, diese Erfahrungen, die muss man auch machen, weil die Learnings, die nimmt man mit und auch mit der Zeit wird man dann abgeklärter und weiß dann auch, was man möchte. Also ganz am Anfang wusste ich weder, was ich beruflich machen wollte, noch, dass ich einen Blog irgendwann habe, noch sonst was. Aber es entwickelt sich halt mit der Zeit.
Ja, eben. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Ordnung erleichtert einem halt einfach die Planung und die strategische Ausrichtung. Man behält einfach den Überblick, aber man hat nicht von Anfang an ein richtig gutes Depot. Das ist halt so.
Genau. Welche Probleme kann man denn haben, wenn man sein Depot aufräumen möchte? Da gibt es doch bestimmt ein paar.
Logisch. Ich meine, klar, also wie soll ich sagen, über allem schwebt natürlich Kurt Tucholsky, ne? Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. Das heißt, man muss einfach aufräumen, bedeutet immer auch Trennung wegschmeißen, verkaufen, Frontbegradigung, nenn es, wie du magst. Und da habe ich jetzt mal drei populäre Psychoprobleme mitgebracht hier in den Podcast. Nehmen wir mal den Anker-Effekt. Ich habe für 50,95 € gekauft. Darunter verkaufe ich nicht, ja? Rums. Also man hat irgendwie mal irgendeine Zahl, meistens ist der Kaufkurs, und an die klammert man sich ums Verrecken. Dabei, die Börse, ne, guckt ja immer nur nach vorne. Was mal war, interessiert ja keinen Menschen. Ob du jetzt für 50, 95 gekauft hast oder Peng, das interessiert die Börse nicht. Die Zukunft wird bewertet, und was du willst, ist ja relativ wurscht. Nächste, die Prospect Theory, dass Privatanleger eben gerne Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen, getreu dem Motto: Oh, die hat jetzt 10% zugelegt, die Aktie, verkaufe ich mal, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, und wenn sie dann runtergeht, ne, dann heißt, ah, die kommt schon wieder, die kommt schon wieder. Und dann noch das Dritte in diesem Triumvirat, das Commitment. Das ist letztendlich die Unfähigkeit, eigene Fehler zuzugeben, ne? Solange die Aktie, der Fonds, was immer man gekauft hat, ja nicht endgültig verkauft ist, hat man ja noch eine Mikrochance, ne, dass sie doch nochmal zurückkommt, sich erholt, und diesen Silberstreif, den will man halt auf keinen Fall eben verlieren. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Fehler, aber ich denke, wir wollen ja hier die gute halbe Stunde einhalten, deshalb lassen wir es einfach mal dabei. Es ist letztendlich ist dieses Aufräumen. Es ist bei den Aktien, bei den Wertpapieren ja genau das Gleiche, wenn du dein Regal aufräumst, ne, dann holst du irgendwas raus, hast du schon, was weiß ich, irgendwas, ein Büroartikel, irgendeinen Stift, den du schon ewig nicht benutzt hast, oder bei Klamotten ist es ja noch viel schlimmer, ja? Machst den Kleiderschrank auf, guckst dir das alles an, oh ja, nee, das habe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr angezogen. Ja, aber es könnte ja noch mal sein. Ja, wann denn? Ja, Karneval. Ja, wirklich Karneval. Ja, meinst du ehrlich? Ja, dann wird die Ausrede an den Haaren herbeigezogen, dann hängst du es wieder in den Schrank zurück. Und genau das Gleiche ist halt mit den Aktien aus. Man muss halt dann einfach radikal ausmisten.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, das Thema Minimalismus kommt ja immer mehr in Mode.
Ja.
Ist ja auch so ein Trendthema. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Und gerade auch beim Depot, da hat man halt auch immer so hässliche Sachen da noch drin rumliegen. Und da hat man dann eben Probleme mit dem Anker-Effekt, nämlich dass es einen Wertverlust hatte. Dann, dass man denkt, dass es dann trotzdem nochmal wiederkommt. Und ja, dann lässt man es halt da. Und das ist genau das Gleiche wie mit irgendwelchen Klamotten, die man tatsächlich seit 1, 2 Jahren nicht mehr angezogen hat.
Ja, eben, genau. Und natürlich, klar, da kommen wir natürlich dann, nächstes Problem ist natürlich, jetzt, man sagt dann, ich will diese Produkte loswerden. Und dann gibt es ja die nächste Falle, ja, okay. Also ich verkaufe dir jetzt, ne? Aber dann kommt ja gleich die Stimme aus dem Hinterkopf. Ja, Daniel, und was willst du denn dann dafür kaufen? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, dann behalt's doch erstmal. Dann mach doch erstmal einen Plan, ja, wo das Geld dann hin soll, bevor du verkaufst. Und zack, schon liegt das Ding wieder drin. Also, wie gesagt, grundsätzlich, für mich persönlich, ich würde sagen, eine Alternative, die absolut erlaubt ist, ist, man parkt es halt in Gottes Namen auf dem Tagesgeldkonto. Ja, wenn man zum Beispiel die Notbremse gezogen hat, weil man teure Bankprodukte verkauft hat, und dann guckt man sich die Strategie aus. Also, dass man es erstmal auf dem Tagesgeld parkt, dann ist doch wirklich eben keine Sache gestorben. Also, wenn ich das mal zusammenfassen darf, würde ich sagen, Aktien sind echt keine Haustiere, also keine emotionale Bindung zu dem Zeug aufbauen, das schadet dem Anlageerfolg, sondern da sich wirklich Maßstab an den Profis nehmen, kennzahlenorientiert operieren, und ja, besser eben ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So würde ich das mal zusammenfassen. Also man muss eigentlich beim Aufräumen sich vor allem bei dieser psychologischen Probleme bewusst sein, und weniger der eigentliche Verkaufsprozess. Das ist ja schnell gemacht beim Broker.
Also generell, ich bin ganz bei dir. Bei mir ist es immer so, ich habe jetzt auch über die Jahre so die Erfahrung mit diversen Aktien gemacht. Und wie du schon sagst, also Kennzahlen ist natürlich eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist auch das Thema, wie entwickelt sich die Branche? Worauf muss man achten? Also Biotech ist ja immer eine Sache, da ändert sich jedes Jahr irgendwas. Und dann werden die Aktien hochgejubelt, und dann kommt irgendwie da was Schlechtes, also die Medikamentenpreise sollen runtergehen, dann sinken die Aktien, und das sind halt so allgemeine Probleme, mit denen man sich auch in den kommenden Jahren noch auseinandersetzen muss. Oder wenn wir jetzt Adidas nehmen, die hatten ja auch zahlreiche Probleme mit Russland und sonstigen Sachen und zu schneller Expansion. Der Kauf von Reebok. Und das sind aber Geschichten, wo ich weiß, das ändert sich auch relativ schnell wieder. Bei den Biotech-Sachen, wo es immer hoch und runter geht, da wird sich's nicht so schnell ändern. Und dann kann ich auch eine andere Entscheidung treffen, als wenn ich da nur Kennzahlen angucke und sage, ich mache jetzt irgendwas.
Ja, okay, Daniel, dann erzähl doch mal, wie war denn das Aufräumen in der Praxis bei dir? Wie hast du das denn jetzt so gemacht, um dich von, ja, Produkten zu trennen, die du eigentlich nicht mehr als sinnvoll für dich erachtet hast?
Das war ein ziemlich langer Prozess. Wie gesagt, ich hatte ziemlich viele kleine Teile dann auch da drin. Nicht nur Fonds, auch ETFs unterschiedliche. Und man muss sich ja sicher sein, was man dann möchte. Und ich habe die einfach erstmal drin gelassen, habe dann Geld angespart und irgendwann hatte ich dann ein Plus, so dass ich halt auch diesen Verkaufspreis dann drin hatte, locker. Und dann habe ich gesagt, weg damit, ich kaufe mir jetzt stattdessen das, was dann auch wirklich zu meiner Portfolioausrichtung passt und nicht irgendwas. Und da habe ich dann nach und nach das Depot dann praktisch gesäubert und aufgeräumt.
Wir haben wir so ähnlich gemacht. Wir haben uns das auch damals so alles angeguckt, was wir hatten. Und wir haben uns überlegt, okay, passt es noch zur Strategie? Wie groß ist das Volumen? Ne? Wie hoch ist der Verlust? Und dann haben wir die Produkte halt danach bewertet. Und dann ist es natürlich am sinnvollsten, am rationalsten, wenn du natürlich mit den größten Positionen anfängst, weil die ziehen das ja am meisten in die Tiefe und die machen die meisten Probleme. Aber da haben wir uns aber nicht getraut, haben wir nicht gemacht. Wir haben es total listig gemacht. Wir haben nämlich verkauft für den guten Zweck. Da haben wir nämlich gerade in der Wohnung was renoviert gehabt, ja, brauchten wir Laminat, ja, und dann haben wir einfach letztendlich gesagt, okay, pass auf, jetzt verkaufen wir diese kleine Position, ja, auch wieder mit den kleinen Positionen angefangen, so wie du, muss sie erstmal so erwärmen sozusagen, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt verkaufen wir mit der kleinen Position an und kaufen dafür dann jetzt Laminat, Farbe, machen damit die Renovierung weiter. Das war irgendwie, also ist voll bescheuert, ja, aber das hat bei uns halt so geklappt, ne? Und dann hat das irgendwann auch langsam dann Fahrt aufgenommen, so eine Eigendynamik entwickelt. Und dann wurden wir immer mutiger und haben dann wirklich Stück für Stück alles verkauft, was nicht passte. Und haben dann, das bin ich ja mal ein strikter Verfechter davon, das auf keinen Fall zu tun. Aber wie soll ich sagen, ich bin ja der Wegweiser, ich weiß den Weg, ich gehe ihn nicht. Also habe ich natürlich trotzdem ein bisschen Markttiming betrieben, ja. Zum Glück ist da alles gut ausgegangen. Und dann haben wir ihn halt von den Erlösen eben, nachdem dann alles renoviert war, dann direkt die ETFs gekauft. Und was noch ein weiteres Plus war, man muss sich das ja alles ein bisschen schönreden, ist, wir hatten ja auch Verluste erlitten und die konnten wir dann steuermindernd einsetzen. So, dann haben, sind wir da also so ein bisschen psychologisch durchlaviert und hatten dann aber nachher wirklich ein Depot, was uns sehr gut gefallen hat, zu dem wir total standen. Und mit dem haben wir dann auch den großen Crash 2008, 2009 wunderbar überstanden, weil wir einfach dran geglaubt haben, dass wir da eben breit diversifiziert sind, dass wir da auch wieder das Tageslicht sehen. Und das hat sich ja auch so dann letztendlich bewahrheitet. Was mir jetzt nur wichtig ist in dem Zusammenhang für unsere Hörer einfach, wenn man dann Geld übrig hat, dann soll man auch gleich parallel seine richtige Strategie investieren. Aber man soll, wenn man einmal Tempo drauf hat, das dann auch gnadenlos eben durchziehen, weil sonst landet man, wenn man dann wankt und wackelt, dann landet man irgendwann bei zwei Depotruinen und da hast du überhaupt nichts von. Also so dieses bisschen hier, ein bisschen da, so, weißt du, dieses lauwarme, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, ich bin ein bisschen schwanger, das funktioniert nicht. Also muss dann wirklich konsequent die neue Strategie auch umsetzen und darf dann nicht sagen, oh nee, das ist mir jetzt den Verlust, das müssen wir doch mal aussitzen, da probieren wir noch mal was und so, weil das gibt Kuddelmuddel und das ist echt Murks.
Ja, da bin ich bei dir. Aber auf der anderen Seite sehe ich das halt so, wenn man noch nicht so viel Geld hat, dann versucht man natürlich auch so ein paar Sachen mal zu testen. Man kauft
Klar.
so ein paar kleinere Positionen und da hat man dann auch nicht diese ganz großen Positionen, die man dann als erstes verkauft, sondern man hat sehr viel Stückwerk. Und
Ja.
da ist es dann eigentlich egal, wo du anfängst.
Gut, genau, aber muss dann eben auch anfangen und dann muss man sich auch einfach sagen, okay, das ist auch Lehrgeld, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das war mein Lehrgeld, ich bezahle das als Lehrgeld, so sieht's einfach aus und eben genau, besser, ne, mit kleinem Geld das Lehrgeld bezahlt, als dann wirklich, wenn die ganzen Nullen schon angespart sind, dann das Ruder rumzureißen. Da hast du wohl recht.
Ja, ich habe einen Leser gehabt, der hatte mir glaube ich, 3 Monate, nachdem ich meinen Blog ins Leben gerufen habe, geschrieben, ob ich mir nicht mal sein Depot angucke, weil irgendwie ist er der Meinung, er hat es komplett anders gemacht, als ich das jetzt in meinen Blogartikeln geschrieben hatte. Dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er mir gesagt, der war Anfang, Mitte 20, glaube ich. Und er hatte 13 oder 14 Sparpläne auf alle möglichen Assets. Da war alles drin, was man sich vorstellen konnte. Von ETFs über teure Fonds, über Einzelaktien, da war alles drin. Und ich hatte das dann mal in einem Artikel auch ausgerechnet, was da an Gebühren zusammenkam.
Klar.
Und das sieht man ja auf einen Blick im Depot nicht. Also da steht ja nicht, das kostet jetzt so viel und das kostet so viel. Das wird ja auch immer automatisch vom Kurs dann abgezogen. Und er hat es eben auch nicht gemacht. Und dann hatte ich am Ende eine vierstellige Summe raus und das war ihm gar nicht bewusst, dass das so viel kostet. Insgesamt waren das 3.146 Euro. Das wäre natürlich ordentlich gewesen.
An Gebühren.
An Gebühren.
Ja, klar. Das ist natürlich ein weiterer Grund, dass man dein Depot gründlich durchforstet und mal genau guckt eben, was deinen Gebühren anfällt und dann das dahingehend auch weniger Positionen. Klar, weniger Positionen, größere Klarheit, einfacher zu rebalancen, einfacher zu pflegen und natürlich auch automatisch ein viel günstigeres Kostengewinn, also wieder Kostenkaufverhältnis, ne? Prozentual zahlst du halt einfach weniger. Ja, auf jeden Fall.
Und da sind halt auch ganz viele von diesen Dach- und Anleihenfonds drin und die sind halt echt teuer und da muss man sich wirklich mal hinsetzen und das auch aufschreiben, damit man das versteht und damit man den Schmerz wirklich auch spürt, wie viel man da dann über die Jahre dann auch eigentlich verschenkt hat.
Genau. Und das Entscheidende hier in der Position ist ja genau das, was du sagst, dass man sich das aufschreibt, dass man eben nicht wie das Kaninchen auf die Schlange auf diese Kursgeschichten starrt, ja, sondern was einen ja fertig macht, sind ja diese ganzen laufenden Gebühren, ja. Also von daher kann es sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr lukrativ sein, auch wenn ein aktiver Fonds, ein teurer Fonds vielleicht 30% Verlust hat, den einfach gnadenlos abzustoßen, weil man damit sofort einfach dieses Ausbluten auf der Gebührenseite stoppt, ja. Das sind ja eigentlich immer zwei Themen. Es ist immer das Thema auch Kursverlust, das ist das eine. Und das andere ist ja halt einfach die monatlichen Gebühren, die einem da durch die Finger ringen, dass man das auch einfach eben mit einer Depot-Aufräumaktion sich mal ganz klar macht und dann eben auch ganz rabiat stoppt, unabhängig von irgendwelchen Kursständen.
Ich habe jetzt gerade meine Jahresrückblickfolge für meinen Podcast gemacht und habe mir dann mal die Performance bei meinen Sparplanleichen angeschaut. Das waren nämlich alles auch so teure Fonds und dann habe ich mal geguckt und die waren alle zwischen minus 2 und plus 1%, aber alle durch die Bank weg und die sind alle ziemlich teuer. Und der MSCI World hat jetzt 11% plus gemacht. Emerging Markets hat über 13% plus gemacht. Und da sieht man mal den Unterschied. Und das ist wesentlich günstiger auch noch. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und mittlerweile habe ich dann eben ein bisschen Geld verdient. Das heißt, die Verkaufskosten, die kann ich auffangen. Aber ich werde es jetzt auch umsetzen. Also das habe ich mir fest vorgenommen, da dann nochmal die letzten Leichen dann aus dem Keller zu holen.
Ah, willst du wirklich die letzten? Auf unserem letzten Lesermeeting habe ich auch mit zwei Leuten gesprochen, die ja gesagt haben, eine Leiche lassen sie sich sozusagen als Mahnmal drinnen.
Naja gut, das sind ja Sachen, die gucke ich mir eh nicht ständig an, weil die ja auf dem extra Konto liegen. Also du hast ja bei MaxBlue ein extra Sparplankonto und das gucke ich mir halt nie an. Ja, nur wenn ich jetzt unbedingt muss.
Klar, dann haust du das alles raus.
Ja. Ein wichtiger Aspekt von mir noch beim Thema Depotstruktur finde ich immer, dass die Depots sehr unübersichtlich sind. Und deswegen nutze ich ja Portfolio Performance, wo ich alles auf einen Blick habe. Da bist du ja jetzt nicht so der Fan von, aber ich bin absoluter Fan davon und da kann ich halt wirklich alles auch nochmal sortieren. Das heißt nach risikofreiem Teil, risikoreichem Teil, nach Branchen, nach Ländern, nach Kostenquoten. Und da habe ich dann auch nochmal einen sehr guten Überblick, gerade was das Thema Kosten angeht. Und das fehlt mir bei einem Depot. Da sehe ich nicht, dieser Fonds kostet mich im Jahr 1,6%. Und das ist eben auch für mich ein wichtiger Aspekt. Und gerade für so eine Strukturierungsgeschichten eignet sich so eine Software echt gut.
Gut, kommt in die Shownotes, ne?
Genau, Portfolio Performance habe ich ja schon zur Genüge gefeatured und es ist kostenlos, von daher kann jeder ausprobieren. Die
Immer noch
Alternative ist
mal.
natürlich die Excel-Übersicht von Dummerchen. Da hat er ja einen sehr ausführlichen Artikel auch nochmal drüber geschrieben, bei dir im Blog.
Ja, genau. Ja, nee, also das machen wir auf jeden Fall. Also das Portfolio Performance, das kann man ja gar nicht oft genug vorstellen.
Und was ist dann am Ende der Lohn der Arbeit, Albert?
Ja, also ich würde sagen, das Hauptfazit, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ist ja eigentlich, dass du ja ein gebührenbeladenes Produkthaufenteilchen in ein gut performendes und strategisch durchdachtes Portfolio verwandelst. Das ist ja eigentlich das Geschichte, weil jeder von uns, der anfängt, man wird ja immer auf die Produkte gestupst. Man fängt ja nie, wie ich das ja bei mir im Blog auch mit dieser Pyramide mit den 5 Ebenen ja habe. Erstmal natürlich die Anlagepolitik und dann eben Asset Allokation und so kämpft man sich ja dann nach oben zu den Produkten. Und die meisten Anfänger, ich ja auch, fangen mit den Produkten an. Und dann sitzt man halt auf so einem Produkthaufen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal hier den Herrn Quadbeck-Seeger zitieren darf, der sagt, Ordnung ist das halbe Leben, aber die andere Hälfte ist interessanter. Ich denke jetzt wirklich bei dieser Depotaufräumgeschichte, ja, klar, das ist ein toller, flotter Spruch, aber für mich ist offen gesagt, würde ich sagen, ich würde mich da nicht mit so einem flotten Spruch aus der Affäre ziehen, denn ich denke wirklich, entweder du kümmerst dich um dein Geld oder andere machen es und dann wird es echt richtig hässlich. Also letztendlich ist ja Depotaufräumen, wenn man ehrlich ist, ist das ja wieder das alte Spiel, Spaß sofort, ja, versus Zufriedenheit in der Zukunft.
Ja. Also wir hauen heute die Sprüche ja wieder raus, beziehungsweise
Dann
du in erster
los.
Linie.
Naja, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, wenn du nichts dagegen hast, hier mit dem Finanzbegriff der Woche. Darf ich dir den anbieten?
Ja, sehr gern. Depot-Verrechnungskonto ist der Finanzbegriff der Woche. Und das sind, wie du so schön immer sagst, siamesische Zwillinge. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Depot. Ich habe es ja eben schon mal kurz angerissen. Da ist dann jede Aktie drin, jeder Fonds, jedes ETF. Und auf der anderen Seite haben wir das Verrechnungskonto. Und über dieses Verrechnungskonto kaufen wir die Aktien. Das heißt, da muss dann immer was drauf sein, um dann Aktien, Fonds, was auch immer kaufen zu können. Und das gehört unweigerlich zusammen. Es gibt dann mal so Abweichungen, wie ich das jetzt eben gesagt habe bei MaxBlue, da habe ich nochmal ein extra Sparplankonto. Das ist ein gesondertes Verrechnungskonto, was ich dann habe. Das hat mit dem eigentlichen Depot-Verrechnungskonto nichts zu tun, sondern ist extra. Und das hat den Vorteil, dass zum Beispiel Dividenden, die jetzt gezahlt werden aus den Sparplanprodukten, automatisch wieder angelegt werden in meinem Sparplan. Das heißt, ich muss mich um nichts kümmern, habe keine weiteren Kosten. Bei anderen Anbietern haben wir das nicht. Da läuft das alles über das normale Depotverrechnungskonto. Das ist da zum Beispiel ein Vorteil. Aber man hat halt nochmal ein zusätzliches Konto. Das darf man nicht vergessen. Ja, und viele Leute vergessen immer, dass es ein Verrechnungskonto gibt und die wissen am Anfang gar nichts damit anzufangen. Ich weiß nicht, hast du die Erfahrung auch mal gemacht?
Ja, klar. Und ich hatte das in der Verwandtschaft und Bekanntschaft auch diskutiert, die sagen, nee, ich habe ein Konto, ich habe ein Girokonto, wozu, ja? Genug Konten, Tagesgeldkonto, Girokonto, ich brauche kein Verrechnungskonto. Und dann halt, genau, habe ich ihnen halt das erklärt, dass das eine halt mit dem anderen unabdingbar letztendlich zusammenhängt. Aber das muss man halt einfach nur wissen. Ich denke, deshalb haben wir das ja heute dann nochmal vorgestellt.
Ja, es gibt dann auch noch andere Kombinationen. Das heißt, also bei der Comdirect weiß ich's, kann ich mir zum Beispiel die Sparplansummen automatisch vom Girokonto abziehen lassen oder vom Verrechnungskonto. Da habe ich dann die Wahlmöglichkeit. Das gibt es bei anderen nicht. Und da ist jede Direktbank, jeder Anbieter immer ein bisschen anders. Aber letztendlich kommt es immer aufs Gleiche raus. Das Verrechnungskonto muss man haben.
Ja, das ist der Klassiker letztendlich. Und alles andere ist dann eben abweichend Depot plus Rechnungskonto, das ist der Klassiker.
So sieht das aus. Und damit kommen wir dann zur Medienempfehlung der Woche. Du hast, glaube ich, so einen alten Niederländer rausgesucht.
Einen Jungen, ja genau, den Joris Luyendijk, der hat das Buch verfasst, Unter Bankern eine Spezies wird besichtigt, blöder deutscher Titel. Das niederländische Original heißt Dit kan niet waar zijn. Das trifft es eigentlich viel besser. Also, letztendlich, worum geht es? Niederländischer Journalist zieht nach London, um in der Londoner City als Ethnologe Banker in freier Wildbahn zu beobachten. Also, ein ganz wunderbares Buch, weil er nämlich nicht davon ausgeht, schon alles zu wissen und letztendlich nur noch sich die Fakten sucht, die er braucht, um sein Weltbild zu untermauern, sondern er versucht, mit den Leuten ja in der Bankszene ins Gespräch zu kommen, sie eben konspirativ zu treffen, einzuladen, sie zu verstehen und einfach mit ihnen zu reden und einfach aus erster Hand mal zu erfahren, wie diese Leute denn einfach eben ticken, was sie wirklich denken, dass sie mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und er stellt ganz interessante Geschichten da eben rausgebracht, dass er also erstmal festgestellt hat, den Banker gibt's gar nicht. Ne? Da gibt's unheimlich viele verschiedene Subspezies. Da gibt's ja die einen, die handeln, und die anderen sind zum Beispiel die Konstrukteure, ja, die diese Finanzprodukte konstruieren. Dann gibt's natürlich die von der Compliance, die alle gegen sich haben. Also es gibt da unheimlich viele Subspezies, und die führt er alle auf. Und er zeigt halt einfach, wie die auf der einen Seite natürlich selber mit drin hängen in diesem Gierapparat, aber auf der anderen Seite aber auch ganz massive Getriebene sind, wie das PR-Geschäft da funktioniert. Und also ich fand es wahnsinnig spannend, letztendlich eben auch, wie dann zum Beispiel sich auch die Investmentbanken eben so weit gewandelt haben, dass eben die Kopplung von Gewinn, Risiko und Haftung einfach nicht mehr da ist, ja, und wie das historisch letztendlich dazu kam. Also es ist ein super flüssig zu lesendes Buch und wirklich, wie soll ich sagen, eben durch diese Binnenperspektive kann man diese strukturellen Probleme einfach viel besser erkennen. Und als Ethnologe, wie gesagt, ne, ist es auch nicht sein Job zu werten. Ja, also er kommt dann auch nicht, weißt du, mit dieser Moralkeule gleich ums Eck. Ja, kaum hat der Banker was erzählt, wird er schon plattgehauen mit der Moralkeule, sondern er schreibt das halt einfach so hin. Und da muss man halt als Leser seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Also das hat mich wirklich sehr angesprochen, das Buch. Und ich kann es jedem nur empfehlen, auch wenn, wie soll ich sagen, der Titel "Eine Spezies wird besichtigt" jetzt irgendwie doch sehr nach Konrad Lorenz klingt.
Das klingt echt ein bisschen bescheuert. Aber ich musste jetzt gerade, wo du das erzählt hast, an The Big Short denken. Habe ich mittlerweile auch endlich mal gesehen. Gibt's ja bei Netflix.
Haut in die Ecke.
Ja, und da schwingt schon so ein bisschen was mit. Und da gibt's ja auch zwar Gut und Böse, aber das ist auch so ein bisschen differenzierter, das Bild.
Ja, eben. Ja. Die Guten sind nicht super gut und die Bösen sind nicht abgrundtief orkisch, sondern irgendwie hast du bei allen immer noch einen Schuss Grau dabei.
Ja, genau. Hast du jetzt schön zusammengefasst, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende vom ersten Podcast in 2017.
Ja.
Und Depot aufräumen sollte jeder dann im Frühjahr machen und dann vielleicht so ein paar alte Bestandteile dann aussortieren und verkaufen. Genau.
Nennt sich Frühjahrsputz.
So sieht das aus. Und damit sagen wir ciao.
Tschüssi, macht's gut, meine Lieben.